Thank you so much, Felix, and putting together what has been an extraordinary program. It is such a pleasure to be here. My name is Kate Crawford. I am the co-founder and director of the AI Now Institute at New York University. And I'm standing here with Trevor Paglen, who is many things, but he is also an artist fellow with us at AI Now. And Trevor and I have been collaborating on an exhibition about AI and images, which is going to be opening at the Fondazione Prada later this year. And this project has involved us looking at hundreds of training data sets, and I would say by this point, thousands and thousands of images. So it's quickly for us turned into this much deeper dive into the nature of images themselves. So today, we're going to talk about the way that images are used in AI. We're interested in three questions in particular. First, what is an image for the purposes of artificial intelligence? And what work do images do in AI systems? And finally, what is at stake in how AI systems are harvesting, labeling, and deploying images in the world? So I'm going to begin with a little story about machine vision from its early origins back in the mid-20th century. In 1966, Marvin Minsky at MIT decided that interpreting images was central to the idea of machine intelligence. But given that vision is something that many creatures can do, squirrels, fish, birds, he assumed that this would be a relatively straightforward task. So he asks his undergraduate student at the time, Joel J. Sussman, to spend the summer linking a camera to a computer and getting the computer to describe what it sees. This becomes the Summer Vision Project. And needless to say, it probably won't surprise you that the process of getting computers to describe objects in the world took a little bit longer than one summer. The current narrative, of course, is that we've come so far with contemporary AI that challenges such as object recognition and facial recognition have now been solved. But we would argue that actually the opposite is true. The challenge of images and what they mean will always be far more political than a technical issue. Once labels are applied to images, a type of meaning has been constructed at the level of representation and identity. And this can have profound consequences for how we understand the world and understand ourselves. Of course, just ask 6% black Michael Jackson here. Now, we may also bring particular interpretations to an image like this from the Baton Rouge protest over the shooting of Alton Sterling by police officers. But if you run this image through an AI image recognition system, like the caption bot, it'll be interpreted a little bit differently. It says, this is a group of people standing around in a parking lot. Well, this is obviously a pretty clear example of vision systems being unable to read context, and thus profoundly missing the many layered meanings of this image. But there are more subtle problems with images, labels, and AI that are going on around us all the time. So have a look at this image here. This comes from a film that Trevor made last year based on a string quartet, and then he used an off-the-shelf AI recognition algorithm. This is basically doing exactly what Marvin Minsky would have hoped for his summer project. The computer is describing what it sees in real time. But what does it mean that the system is describing this person as a woman, or that she's likely 0 to 12 years old, or that the emotion she's feeling is 49% sad? What is the work done by these forms of recognition and misrecognition? Basically, what is it to describe an image? As soon as we begin talking about the meaning of images, we are also talking about politics. The nature of images has historically been at the heart of struggles over power. We can, of course, go back to 8th century Byzantium, where the controversies over making images of Christ resulted in the mass destruction of images, or the so-called iconoclasm of 726 AD. And this struggle over images and meaning persists in the modern era. When Magritte said, "This is not an apple," he is pointing out that, to one extent or another, the relationship between images,
dass die Bedeutung zwischen den Bildern und der Bedeutung willkürlich sein und willkürlich ist. Aber wenn zum Beispiel ein System der Künstlichen Intelligenz sagt, das geht hier um die Qualität von Obst und sagt, das ist kein Apfel, das ist eine Birne zum Beispiel. Was passiert dann hier? Wir brauchen den Kontext. Was bedeuten die Bilder? Und es geht hier immer um Macht und Hierarchie, wenn es um die Deutung heute geht. Heute Abend möchten wir die Frage nach Bildern, Künstliche Intelligenz und Macht stellen. Wir interessieren uns vor allen Dingen darin, wie dies geschieht im Bereich des Maschinenlernens, was die dominante Form in den letzten 10 Jahren geworden ist. Ich möchte jetzt eine kurze Definition vorlesen, denn die Maschinenlernsysteme nutzen statistische Modelle und Algorithmen, um die Performance von Aufgaben wie die Erkennung von Gesichtern, das Filtern von E-Mails oder zu verhindern, dass ein selbstfahrendes Auto eine Treppe runterfährt, dies zu entwickeln. Und hierzu wird ein Training gemacht. Und das System nutzt das für die Vorhersagen in dem System. Wir möchten einiges davon heute zeigen. Denn damit diese Systeme Bilder erkennen können, müssen sie trainiert werden. Und sie brauchen Tausende oder Millionen von ganz eindeutigen Bildern. Also Bilder wurden jetzt die Lingua Franca des Maschinenlerners. Sie sind das zugrunde liegende Alphabet, von dem diese visuellen Systeme aufgebaut werden und ihnen Bedeutung zugeschrieben werden. Wir sollten uns künstliche Intelligenz nicht als Praxis vorstellen, aber vielleicht sollten wir das doch so tun, denn im Moment machen diese Systeme Interventionen in die visuelle Kulturen, die in weitreichende Konsequenzen haben, die weitergehen als die Erfindung der Fotografie. Denn wenn wir mal zurückgehen zu dem, als die Idee entwickelt wurde, der Art der künstlichen Perspektive, im 15. Jahrhundert war das akzeptiert in Westeuropa, eine Methode der Repräsentation zu sein. Das, was W.J.T. Mitchell ein automatisches und mechanische Produktion der Wahrheit bezeichnet hat in der wahren und materiellen Welt. Und das hört sich doch recht vertraut an, wenn wir an künstliche Intelligenz denken. Aber die Transformation damals hat es die eigene Künstlichkeit verleugnet und hat behauptet, es sei eine rein natürliche Repräsentation dessen sei, wie die Dinge aussehen. Mit der Erfindung der Kamera hat diese Idee nochmal bestärkt, dass die Perspektive die natürliche Art und Weise des Sehens ist. Also die Perspektive und Fotografie haben unser Verständnis von Bildern geformt. Und das ist heute völlig akzeptiert. Und wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, dann kommen wir jetzt wieder auf die Frage nach der Beziehung zwischen dem Menschen und den Dingen zurück, der Wissenschaft und der Objektivität. Wie Mitchell witzig sagte, was natürlich ist, ist das, was wir einer Maschine beibringen können und sie entsprechend zu bauen, dass sie es für uns kann. Also, es gibt hier politische Interventionen. Wenn wir uns damit befassen, müssen wir uns erst einmal das visuelle Modell vornehmen und verstehen, dass der künstlichen Intelligenz zugrunde liegt. Wie werden Bilder erkannt, gelabelt und kategorisiert? Die Bilder schauen wieder zurück. Wir schauen sie nicht nur an, sie schauen zurück. Und das hat in allen Bereichen des alltäglichen Lebens zu tun. Und das wird jetzt von Trevor weiter ausgeführt. Vielen Dank, Kate. Das ist eine Art Karte unseres Vortrags. Kate hat schon gesagt, dass wir uns mit den Trainingsets angeguckt haben. Wir haben uns mit den Archiven der Bilder angeschaut, die genutzt werden für die autonomen Erkennungssysteme. Und wir haben uns die zugrunde liegende Politik und Strategien angeschaut, wie diese Training-Archive aufgebaut sind. Sie schaffen eine Art Vokabular und Grammatik, wie wir sehen. Und das geschieht auf verschiedenen Ebenen. Wenn wir uns die Vorläufer anschauen, dieser Trainingsarchive, dann sehen wir hier Skolten, die Phänomenologie des 19. Jahrhunderts, die Sammlung von Fingerabdrücken, die von der Polizei genutzt worden sind. Aber in den 90er Jahren sehen wir den Anfang von echten Trainingarchiven für Computersystem. Ein frühes Set, aus dem diese Bilder stammen, wurde von dem Defense Research Project genutzt wurde. Ferret ist der Name und das besteht aus Tausenden von Bildern von menschlichen Gesichtern und es wurde genutzt für die frühe Gesichtserkennung. Es sollte eine Art Benchmark bilden, was verschiedene Labors nutzen könnten, um ihre Gesichtserkennungssysteme testen zu können und die Leistungsfähigkeit der Algorithmen testen zu können. Ein weiteres frühes Trainingset ist dieses hier, MNETS. Das wurde genutzt, um Computern beizubringen, wie sie handgeschriebene Zahlen erkennen können. Und wenn wir jetzt vorspulen zu den aktuellen Trainingsets, dann sehen wir, welche Annahmen und Machtformen, die hier eingebaut sind. Wenn wir uns mal die Bilder anschauen, dann schauen wir uns Taxonomien an, Kategorien, Label und Beziehungen zwischen den Bildern und den Konzepten. Dies ist ein Beispiel dafür. Das ist ein Beispiel einer Datenbank für das Training von Emotionen aus den 80er Jahren. Das wurde genutzt, um die Emotionen in einem japanischen weiblichen Gesicht zu erkennen. Im gleichen Jahr, in den 80er Jahren, kamen diese Bilder, Color Research Directed Emotional Faces, K-Death, die Abkürzung, dafür. Und hier waren es 70 Einzelpersonen, die dieselben Emotionen dargestellt haben. Glück, Trauer, Angst, Ekel, Wut, Überraschung und neutraler Gesichtsausdruck. Hier im Fall dieser Datensätze, die den Maschinen beibringen sollen, die Emotionen, die Menschen zeigen, haben wir einige Annahmen getroffen. Die Idee nämlich, dass die Emotionen eine vernünftige Taxonomie sei. Die zweite Annahme ist, es gibt nur 6 Emotionen plus neutraler Gesichtsausdruck. Das war die Anlage, die dessen zugrunde liegt. Die dritte, Gefühle kommen immer im Gesicht zum Ausdruck. Wo kommen diese Annahmen eigentlich her? Das Paradigma stammt aus der Arbeit eines Psychologen, Paul Ekman. Und Ekman hat gesagt, dass Gefühle reduziert werden können und kategorisiert werden können in 6 universelle Kategorien, die man immer im Gesicht erkennen kann. Die Augen sind damit das Tor zur Seele. Und obwohl Ekmans Arbeiten häufig von anderen Psychologen und Anthropologen kritisiert worden sind oder auch von Leuten wie Kate, die herausgefunden haben, dass das wirklich nicht der Analyse standhält, wurde das trotzdem von den Entwicklern und Forschern im Bereich der künstlichen Intelligenz angenommen worden. Und das macht auch Sinn. Ekmans Paradigma ist perfekt für künstliche Intelligenz, denn es nimmt an, dass es eine transparente Beziehung gibt zwischen der Erscheinung und der Essenz und es nimmt auch einige diskrete universelle Kategorisierungen an. Und das ist das, woraus die künstliche Intelligenz letztendlich besteht. Und wenn wir hier diese Politik der Taxonomie sehen, noch deutlicher hier. Dies sind Ausschnitte von UTK Face Dataset, von diesem Training Dataset, mit mehr als 20.000 Bildern von Gesichtern besteht. Und es gibt hier verschiedene Alters, Geschlecht, Rassen und ethnische Kategorien. Und wenn wir uns hier mal die Taxonomien anschauen, die Beschreibung, also das Alter ist ein Integer von 0 zu 116, Geschlecht ist ein 0, männlich 1, weiblich und Rasse haben wir die Ziffernfolge von 0 bis 4 und die haben wir weiß, schwarz, asiatisch, indisch und andere, wie Hispanic, Latino, und so weiter. Und wir sehen hier, dass ihr politisch eine Politik zugrunde seht. Also Geschlecht ist binär, 0 oder 1. Rasse kann hier in 4 Kategorien, weiß, schwarz, asiatisch, indisch und andere, kategorisiert werden. Und die rassischen Kategorisieren sind Kategorisieren aus der Vergangenheit, die wir schon kennen, zum Beispiel vom Apartheid-Regime in Südafrika. Als jeder in den 70er Jahren zum Beispiel rechtlich klassifiziert wurde als schwarz-weiß oder indisch und andere Systeme greifen hier die Tradition von den Bildern von Kriminellen auf. Das sind Beispiele des American National Institute for Standards, MIST Special Database. Nummer 18 ist dieses Training Set genannt und das gehört umfasst mehr als 1800 Menschen, die mehrfach verhaftet worden sind. Und die Bilder sind in diesem Trainingssets und man soll es nutzen, um festzustellen, wie Gesichter sich im Laufe der Zeit verändern durch das Altern. Ein Meilenstein in der Entwicklung der Trainingssets fand im Jahr 2009 statt, als die Forscher in Stanford und Princeton im Bereich der Gesichtserkennung der künstlichen Intelligenz einen Trainingset veröffentlicht hat. Dies heißt ImageNet und es besteht aus mehr als 14 Millionen Bildern, die per Hand in mehr als 20.000 Kategorien unterteilt worden sind. Das ist wirklich massiv, unglaublich groß. Und dies hat damit zu tun, wie dieses Trainingset aufgebaut wurde. Einige Dinge sind hier jetzt neu, anders als früher, nämlich die Fähigkeit, Millionen von Bildern zu sammeln, was vorher nicht möglich war, und auch die Fähigkeit, so viele Bilder zu labeln, zu kategorisieren und wodurch das möglich wurde. Auf der einen Seite wurde das möglich durch die Zentralisierung von Datenindexen durch Google, Amazon und Flickr auch damals. Und diese Plattformen haben die Möglichkeit eröffnet, so viele Bilder zu sammeln. Ein weiterer Aspekt, der ebenso wichtig ist, dass nämlich auf diesen Plattformen es möglich war, ein Rückgrat von verschiedenen Arbeitspraktiken zu schaffen. Amazon Talkworkers wurden genutzt, um diese Bilder zu kategorisieren, zu labeln und sie in Kategorien einzusortieren, was die Forscher wollten. Wenn wir hier über die Politik der Trainingsdaten sprechen, dann hat das mit der Infrastruktur wie auch mit der Epistemologie zu tun oder mit der Machtformen des gesunden Menschenverstandes zu schaffen. Travis hat über die Metataxonomie gesprochen und wir gehen jetzt eine Ebene weiter runter zu den Klassen, die es bei diesen Bildern gibt. Die Frage ist jetzt also, welche Konzepte werden verifiziert als Klassen bei den Bildern? Eine Klasse wie Apple zum Beispiel ist nicht sehr kontrovers, aber wenn es um Datensätzen geht, die Zehntausende von Klassen gibt, dann wird das ganz schnell sehr seltsam und sie werden nicht nur reine Beschreibungen, sondern es kommt ganz schnell zu Beurteilungen. Und dies ist ein Beispiel eines Bildes, das während der Anhörung von Mark Zuckerberg im Kongress letztes Jahr entstanden ist. Wir haben ja ein Open-Source neuronales Netzwerk angewandt, das 9500 unterschiedliche Klassen von Objekten erkennen kann. Schauen Sie sich das mal an. Dieses Bild ist wirklich sehr interessant. Man sieht hier, dass einige Leute als Arbeiter gelabelt werden und unten hier die Frau, die hier transkribiert, ist das Label eine Person, aber wenn wir uns mal die da oben angucken, die Krawatten tragen hinten, das sind Führungskräfte. Ja, richtig. Und ganz seltsam, es gibt diese Kategorie von Gesetzesmachern. Und dies sind natürlich ganz eigene Aspekte durch die beschreibende Charakterisierung. Und hier sehen wir, wie die Ideologie in das System hineingewirkt hat. Aber gehen wir einen Schritt weiter in die Kategorien hinein. Und das ist wirklich recht charmant. Bad person heißt es. Schlechte Person, schlechter Mensch. Hier haben wir Daten. Also etwas im Gewicht hat jetzt einen Bezug zum Kontoauszug anscheinend. Hier haben wir die Kategorie Swinger und Tramp. Und das sind natürlich extrem bewertende Kategorisierungen. Wir müssen aber im Kopf behalten, dass die Menschen nicht wissen, dass ihre Selfies oder ihre Fotos von dem letzten Strandurlaub aus dem Internet herausgenommen wurden und als Beispiel genutzt werden für eine Trump, zum Beispiel für eine Schlampe. Und das auf der Ebene der Klassen. Gehen wir jetzt aber auf die unterste Ebene, wie individuelle Bilder gelabelt werden. Raten Sie mal, was dieses Bild darstellt. Dies ist ein Sharecropper. Oder das hier? Das ist nicht ganz leicht. Das ist ein Noticer. Also jemand, der etwas bemerkt. Okay. Und diese Frau ist mute, also stumm. Und dieser Mann ist ein Antisemit. Okay. Und Trevor und ich haben das nicht wirklich verstanden, was der Grund hier gezeigt wird. Es scheint ein indigenes Kind zu sein, das Angst hat. Aber hier war das Label dann Spielzeug. Also, es gibt hier der Kontext und die Bedeutung spielt hier eine enorme Bedeutung. Wenn wir uns mal die Gesamtarchitektur dieser Training Sets anschauen, dann sehen wir, dass diese Ebenen der Taxonomie, der Klasse und des Bildes so dargestellt werden, als sei das ganz so völlig unproblematisch und eine große Wahlmöglichkeit besteht. Aber bei jeder dieser Ebene gibt es enorm politische Aspekte. Was passiert, wenn diese Trainingssysteme angewandt werden, dann werden sie in die Welt geschickt und kommen zur Anwendung. Was geschieht dann? Die grundlegende Frage ist doch, wie die Maschinen sehen, wie sieht die künstliche Intelligenz, wie wird sie getrainiert, um zu sehen. Und wenn wir ein neuronales Netzwerk haben und es trainieren, dann können wir in die Welt gehen sagen, das hier ist eine Frau mit langen braunen Haaren und so weiter. Aber was wird dann von der Maschine gesehen? Und das Training funktioniert als Filter. Durch die Trainingdaten wird eine komplexe Welt in Kategorien und Typen einkategorisiert, einsortiert. Und die Maschinen können dann diese verschiedenen Bildtypen und Kategorien erkennen. Ich würde aber sagen, dass das aber nicht die Art und Weise ist, wie Maschinen sehen. Natürlich, in einem begrenzten technischen Sinne ja, aber in der Realität ist nicht das, was wirklich geschieht. Denn letztendlich sollten wir nicht vergessen, dass die Idee ja nicht ist, dass die Computer Gegenstände sehen sollen, sondern es geht ja darum, Geld zu verdienen, Wert zu schaffen durch die Deutung der Bilder. Das Alphabet hier umfasst nicht die Bausteine einer Bedeutungsgeben, sondern wie Macht umgesetzt wird, was wir als Predator-Vision dargestellt wird, die eines Raubtieres. Und dadurch werden große Mengen von Bildern verarbeitet, um Profit zu machen. Das wird ohne unsere Zustimmung gemacht oder auch ohne unser Wissen. Und da werden die intimsten Momente unseres Lebens aufgegriffen, was früher extrem schwierig war, für andere einen Zugang zu bekommen. Sie stehen jetzt aber allen zur Verfügung, sind offen. Und wir sehen das im Bereich der Kreditvergabe, der Finanzierung oder des Versicherungswesens. State Farm hat vor kurzem Studien gemacht, um das Verhalten von Autofahrern zu klassifizieren. Ein Computersystem System überwacht die Fahrer im Auto, um zu sehen, ob die Fahrer abgelenkt sind, ob sie vielleicht eine SMS schreiben, während sie fahren oder anderes riskantes Verhalten an den Tag legen. Und dies sehen wir generell in der Versicherungsindustrie, dass nämlich es nicht mehr so stark kategorisierte Daten genommen werden, sondern Quelldaten genutzt werden. Und die Idee ist, dass die Versicherungsprämien ständig sich ändern auf der Grundlage der Echtzeitbewertung durch die Versicherung, wie riskant das Verhalten des Versicherungsnehmers ist. Die Kfz-Versicherung zum Beispiel würde zum Beispiel Sensoren in die Autos einbauen und sehen dann, wie man fährt, ob man eine SMS schreibt, abgelenkt ist oder wenn man müde wirkt oder abgelenkt auf wird oder wenn man zu schnell fährt, dann wird die Versicherungsprämie in Echtzeit ansteigen. Aber wenn der Versicherung gefällt, wie man fährt, dass man die empfohlenen Wege fährt, dann bekommt man vielleicht einen Rabatt. Und dies sieht man in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich der Krankenversicherung, wo die Versicherungsunternehmen überwachen, was man isst, wie viel man isst, wie viel Sport man betreibt. Kreditkartenunternehmen bewerten das Risiko auf der Grundlage des Verhaltens, der Verhaltensmuster und des Lebens, der Lebensform und Führung. Und das geschieht natürlich in einem extrem normativen Rahmen. Und die andere Seite dieser Raubtiervision ist auch sehr kolonial. Die Zuweisung von Bedeutung, Klassifizierung und Bewertung von oben nach unten, top down, ist dieser Wille der Klassifizierung als ein Mittel der Kontrolle und als objektiv dargestellt. Dies ist ein Online-Sourcing, was sehr weit entwickelte künstliche Intelligenz, behauptet, man könne die Qualität eines Babysitters zu bewerten. Und man nimmt alle möglichen Bilder von Facebook, des Babysitters, die man bei Facebook, Twitter und anderen Diensten findet, und dann um zu beurteilen, wie vertrauenswürdig sie sind oder wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Babysitter, die Babysitterin Drogen konsumiert auf einer Skala von 1 bis 5. Das Ergebnis ist eine Machtasymmetrie. Die Arbeitgeber können sich alles anschauen und derjenige, der beschäftigt wird, kann hier nicht herauskommen. Und hier haben wir eine Deutung der Bilder, die ganz eindeutig diese Machtasymmetrie reflektiert. Die Bilder schauen und beobachten uns. Sie schauen sich die Bilder an, um Wert zu schöpfen, aus uns heraus. Und dies ist normativ, ganz eng gefasst und sehr fehleranfällig, als wir die Apfelklasse gezeigt haben aus dem ImageNest, haben wir gesagt, dass das wahrscheinlich nicht sehr kontrovers diskutiert würde. Aber in der Logik dieser Raubtiervision ist ein Apfel niemals ein Apfel. Wann ist ein Apfel, steht als Symbol für Gesundheit zum Beispiel, was Auswirkungen auf die Krankenversicherungsprämie hatte? Oder wann ist ein Symbol für die Sünde oder für Wissen oder der hohen Qualität eines qualitativ hochwertigen Produktes, das man verkaufen kann. Und wer entscheidet, was es ist? Die Bedeutung des Apfels wird motiviert durch die Werte, die man daraus schaffen kann, durch die asymmetrischen Machtbeziehungen, die dadurch geschaffen oder verstärkt werden können. Zusammenschluss. Die Verbreitung der Computervision durch künstliche Intelligenz schafft ein neues Regime der Bilder. Bilder werden nicht mehr länger kategorisiert durch die Dynamik der Massenmedien und der Brillen, durch die man schaut, sondern sie sind ein aktiver Apparat, der genutzt wird, um Wert zu schaffen aus Bereichen der Gesellschaft, die in der Vergangenheit nicht zugänglich waren, um sie zu kapitalisieren. Wir haben Alexa in den Schlafzimmern, in den Küchen, Und wir haben überall iPhones. Uns, unsere Geschichte und unsere Emotionen werden hier festgehalten. Und das führt zu neuen Formen der Ausbeutung. Und dadurch ist es möglich geworden, die menschlichen Handlungen, Gefühle immer stärker zu erforschen. Alle Biodaten, forensisch, soziometrisch und psychometrische Daten werden jetzt erfasst, gesammelt und genutzt für das Trainieren des künstlichen Intelligenzsysteme. Dinge, die früher schwierig waren zu kapitalisieren und durch den Kapitalismus zu besessen, gemeinschaftliche Güter geführt worden sind oder geschaffen wurden und die vermeintlich anonym waren. Und durch die Logik jetzt von oben nach unten und durch die Epistemologie oder Phänomenologie der Klassifizierung und Kontrolle verändert. Und das spielt eine Rolle. Zu entscheiden, was die Bilder bedeuten, liegt letztendlich der Macht zugrunde. Jeder gesellschaftliche Kampf war immer ein Kampf um Bedeutung, auch ein Kampf um die Rechte war. Denn diese beiden sind ja untrennbar. Alle gesellschaftlichen Kämpfe, sozialen Kämpfe waren immer teilweise ein Versuch, den Bildern eine andere Bedeutung zu geben. Der Kampf für die Selbstrepräsentation ist genau das. Zu definieren, was das eigene Bild ist. Die Freiheit zu sagen, das ist kein Apfel, ist die Freiheit zu sagen, ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau. Oder ich bin weder noch. Also, unsere Hoffnung ist, wenn wir das Substrat dieser Bilder öffnen können, diese seltsame Unterwelt des Visuellen zu sehen, das man normalerweise nicht sehen kann, aber was nichtsdestotrotz das Grundlegende ist aller visuellen Konstruktion der künstlichen Intelligenz ist, so dass wir einige dieser Bereiche wieder zurückerobern können, die durch die künstliche Intelligenz ergriffen worden sind. Denn die Trainingsdaten sind ein Bereich, wo wir die kulturellen Historie und Tradition sehen können, die Annahmen, die diesem Aufbau dieser Systeme zugrunde liegen. In unserem Projekt befassen wir uns damit, wie dieses Trainingsdatenmaterial genutzt wird und gedeutet wird. Das, was wir als die Aufkommen der Grammatik, der aufkommenden Ökonomie der künstlichen Intelligenz sehen. Vielen Dank.